Das hat bei uns auch immer wieder Diskussionen gegeben, ob man sie am Neujahrstag zu so einer frühen Zeit überhaupt zum Gottesdienst einladen kann oder ob man das verschieben soll. Wenn man jetzt so am Morgen durch die Straßen geht, da meint man ja, es war ein tiefer Schlaf auf sie alle gefallen. Oder wie es im Abendlied heißt, viel Menschen, Städte und Felder, es schläft die ganze Welt. Aber wir wollen uns aufmachen an so einem Morgen, früh aufmachen, um unserem Herrn zu danken und in seinem Namen in dieses neue Jahr hineingehen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das wollen wir tun heute Morgen. Danken, dass der Herr am Anfang dieses neuen Jahres steht. Und ich lade Sie ein, so mit einstimmen in das Lied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die ersten 4 Verse. Treuer und barmherziger Gott, wir wollen dir am ersten Tag dieses neuen Jahres danken. Unser Herz ist voll von den Erfahrungen deiner Liebe und Güte, wie du uns auch im vergangenen Jahr auch durch manche Engpässe hindurchgeführt hast. Wir haben das nie vorher ahnen können, wie wunderbar deine Wege sind. Und auch jetzt, wenn wir in dieses neue Jahr hineingehen, dann freuen wir uns, dass du an jedem Tag dieses neuen Jahres dasselbe bist, dass deine Treue und Güte und Barmherzigkeit kein Ende hat. Wir wollen dich bitten, dass du uns in diesem neuen Jahr leitest und führst und dass du uns heute auch die Ohren öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles das sagen, was uns ganz persönlich bedrückt. Wir beten in der Stille. Das macht uns Mut, dass du, Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe bist. Amen. Am Neujahrstag ist mir immer das Wort so wichtig, das Gott dem Mose zurief, also das Volk Israel ins gelobte Land führen musste. Es war ja nicht so das gelobte Land, so wie wir es uns vorstellen. Es war ein Land, wo gleich die Festung Jericho da war und der Weg war versperrt. Da waren Feinde, die das Volk Israel hassten. Und da soll er hindurchziehen. Lese aus dem Josua-Buch Kapitel 1 von Vers 2 ab. So mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Das interessiert uns ja. Was will uns Gott zuweisen in diesem neuen Jahr? Wo ist unser Platz? Wo ist das Feld, wo uns auch das Amt gibt und den Dienst, den er uns aufträgt? Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Jesus soll die Losung sein. Wir singen das schöne Neujahrslied 43, Vers 1 bis 3. Es sind vier Verse. Da ist ein Vers dabei, den nur die Württemberger singen. Das ist unser stolzes Nationalbewusstsein. Aber sie dürfen ihn auch mitsingen, auch wenn sie nicht aus Württemberg stammen. Also Verse 1 bis 3 und auch den Vers 3a. uns auch in diesem Jahr so halten, dass wir in diesem Gottesdienst auf die Jahreslosung hören. Sie steht in der Apostelgeschichte 5, Vers 29, ein Wort des Apostels Petrus, als er damals vor dem Hohen Rat bedroht wird, er solle nimmer evangelisieren. War nach der Heilung des Lahmen, der an der Pforte des Tempels saß. Und dann sagt Petrus dort zum Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Herr, jetzt segne uns dieses Wort. Amen. Wenn das Gedächtnis nachlässt, dann ist gut, wenn man heute eine Pinnwand hat. Meine Kinder haben mir eine geschenkt. Und das ist immer gut, wenn dann meine Frau einen Zettel hinmachen kann. Du musst da anrufen. Oder sie macht sich einen Zettel hin. Da muss man bei Nachbarn die Blumen gießen und nach den Kanarienvögeln schauen. Oder man hat einen Arzttermin drauf. Oder das Auto muss zum TÜV. Das sind so Termine, die man nicht vergessen und versäumen darf. Ich denke, Sie alle haben auch so zu Hause so einen Platz, wo Sie sich so Merkzettel hinhängen, was man alles noch tun muss, was man nicht vergessen darf. Und ich wollte jetzt mitten auf Ihre Pinnwand einen großen Zettel drauf machen, was man vor allen Dingen muss. Vor allen Dingen muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt im Blick auf Ihre vielen Termine, die Sie im neuen Jahr haben. Sie haben viele Verpflichtungen und da ist schon so viel festgelegt. Da kommen Termine, vor denen Ihnen bange ist. Sie haben Verpflichtungen. Im Kalender haben Sie das alles schon eingetragen und jetzt müssen Sie wissen, das Allerwichtigste, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben ja in Stuttgart weise Stadtväter, Gemeinderäte genannt. Und diese Stadtväter haben seit Jahren eine Losung, die verfolgen sie eisern. Vorfahrt für die Straßenbahn, Vorfahrt für die Straßenbahn. Dass nicht ein Fußgänger irgendwo die Straßenbahn blockiert. Am Heigst haben sie sogar eine Brücke und Kinderwagenauffahrt und sogar einen Aufzug gebaut, damit ja keiner die Straßenbahn kreuzt. Vorfahrt für die Straßenbahn. Jetzt wünsche ich mir, dass Sie genauso resolut und entschlossen im neuen Jahr das sich als Motto machen und sagen, bei mir soll es so heißen, Vorfahrt für die Sache Gottes. Am Morgen des Tages, bevor die vielen Termine kommen und der Druck so richtig beginnt, Vorfahrt für Gott. Ich will zuerst einmal hören. Theoretisch kann man ja sagen, man könnte ja auch abends die stille Zeit halten. Aber es ist doch einfach schön, wenn Gott Vorfahrt hat bei uns. Mitten im Gedränge des Tages, Vorfahrt für Gott. Und wenn noch so viele Telefone klingeln, ich möchte zuerst einmal hören, was mir Gott heute sagt. Wunderbar, wenn Sie auch in einer anspruchsvollen Position zur Sekretärin sagen können, Entschuldigung, ich will mal 5 Minuten allein sein. Und dann sitzen Sie da und schlagen Ihre Bibel auf und beten. Vorfahrt für die Sache Gottes. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt können wir ja die Predigt abschließen. Ich will es nicht tun. Ich will die Jahreslosung noch von verschiedenen Seiten betrachten. Und damit das ein wenig interessanter wird, will ich zuerst einmal meinen ersten Teil überschreiben. Ohne Gehorsam geht es nicht. Ohne Gehorsam geht es nicht. Wissen Sie, wie so Jahreslosungen entstehen? Die fallen nicht auf goldenen Zettel vom Himmel runter. Das sind auch keine Offenbarungsworte. Sondern da sitzt eine Kommission von kirchlichen Funktionären zusammen und berät, welche Losung wohl für dieses Jahr die beste wäre. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat unser baden-württembergischer Justizminister Schäuble schon den Verdacht geäußert, diese Jahreslosung könne bei manchen Leuten auch jetzt nur dazu dienen, den zivilen Ungehorsam so richtig zu demonstrieren. Und er hat daran erinnert, er hätte das oft gehört von solchen Demonstrierern, gerade aus dem Raum der Kirche, die das zur Grundlage ihrer Aktionen gemacht hätten. Dazu wird im Verlauf der Predigt noch was zu sagen sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte bei dieser Losung zuerst einmal sagen, was in der Losung drinsteht, wollen wir hören. Da steht zuerst einmal drin, man muss Gott gehorchen. Und das will ich nicht überschlagen. Zum anderen komme ich dann schon noch. Man muss Gott gehorchen. Ob sich dann die, die die Losung ausgesucht haben, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was meine wilde Fantasie zusammenträumt, aber ob die das richtig sich überlegt haben, dass das die Hauptaussage ist, man muss Gott gehorchen. Denn heute steht das Gehorchen ja nimmer hoch im Kurs. Wir leben in einer antiautoritären Zeit, wo auch unter Christen viele sagen, ach, Gott gehorchen, das kann man doch heute nimmer verlangen. Der Mensch ist autonom, das heißt, er bestimmt selbst, was für ihn gültig ist, und auch in Glaubensdingen sucht er sich zusammen, was ihm Spaß macht und was ihm Freude macht. Sie kennen doch die Bibel. Das war dem Apostel Paulus die Mitte seines Evangeliums, wenn er im Römerbrief im 6. Kapitel sagt, ein Christ ist immer in einem Dienstverhältnis. Er ist immer gehorsam. Entweder ist er ein Sklave der Sünde oder ist ein Sklave Jesu. Ihr, die ihr einst der Sünde gehorsam wart, Knechte der Sünde wart, seid nun Knechte Jesu Christi geworden. Und Martin Luther hat daran ja seine große Erkenntnis geknüpft in der Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christ ist nur frei, wenn er im Gehorsam Jesu steht. Ist heute ganz unpopulär. Aber ich bin so froh in der Jahreslosung. Ich freue mich, dass das gerade in unserer Zeit einmal wieder laut gesagt wird. Und eigentlich müsste ja jeder hören können, auch wo heute über die Jahreslosung gepredigt wird. Man muss Gott gehorchen. Wir alle hatten schon so freiheitsdurstige Zeiten, wo wir meinten, wir könnten so von Gott weglaufen und nach unserer eigenen Spur selig werden, nach der eigenen Fasson. Und dann auf einmal haben wir es erlebt, dass unser eigenes Ich uns versklavt hat. Da wurzelt ja oft die Abhängigkeit in die Sklaverei am schlimmsten. Mein Ich, meine Lust, mein Wille, meine Wünsche, mein Hass, meine Bitterkeit, meine Gefühle. Und die haben uns terrorisiert und die haben uns letztlich von Gott weggezogen in den Ungehorsam hinein. Nein, man kann gar nicht Christ sein, ohne gehorsam zu sein. Wissen Sie, wer am besten über dieses Thema überhaupt je was geschrieben hat? Nach Martin Luther, es war Dietrich Bonhoeffer, in seinem unvergleichlichen Buch von der Nachfolge Christi. Ich habe es noch nie so hart gehört und ich kann Ihnen sagen, ich bringe es nicht über die Lippen, Ihnen so hart zuzumuten, wie Dietrich Bonhoeffer sagt. Er sagt klipp und klar, ein Christ, der nur an einem Teil seines Lebens Gott nicht gehorsam ist, der kann gar nicht glauben. Der kann nicht glauben, der bleibt im Zweifel. Und ihr könnt in der Seelsorge mit diesen Menschen reden, die sagen, mir macht das Bibellesen keine Freude mehr, ich habe meine Zweifel. Und du musst als Seelsorger hart mit ihnen reden. Und musst ihnen sagen, wo sind in deinem Leben die Felder, die Ecken, die du vor Gott versteckst, wo du ihm ungehorsam bist. Denn solange du Gott noch etwas verweigerst, kannst du nicht glauben. Und Bonhoeffer bringt immer wieder einen Satz, nur der Gehorsame glaubt. Nur der Gehorsame glaubt. Man meint immer, man könne auch so mit dem Intellekt glauben. Bonhoeffer sagt, nein, das geht nicht. Da betrügt man sich nur eine kurze Zeit. Nur wenn man mit Haut und Haar den Worten seines Meisters folgt und das auch im täglichen Leben in die Tat umsetzt, kann man an Jesus glauben. Bei uns wird das heute schnell verpönt. Da sagen Leute, das ist doch gesetzlich. Die verwechseln das. Wenn ich mit meinem Glaubenseifer und mit meinen guten Taten mir den Himmel erkaufen wollte, dann wäre das das, was der Paulus mit gesetzlich bezeichnet. So ist es ja bei den Juden, die sagen, wenn wir einen Tag alle Gebote befolgen, dann kommt der Messias. Wir können uns nicht mit unserem frommen Gehorsam den Himmel erkaufen. Den Himmel kriegen wir nur gnadenweise, gratis durch das Blut Jesu, durch die Versöhnungstat. Aber jeder, der Jesus glaubt, folgt ihm nach, und das kann ich nur tun im völligen, totalen Gehorsam. In der Bibel wird eine schöne Formulierung gebraucht für den Vorgang, wenn einer zum Glauben kommt. Da steht etwa 2 Kapitel später, nach unserem Wort, von einigen Priestern in Israel, da heißt es schön, und sie wurden dem Glauben gehorsam. Und sie wurden dem Glauben gehorsam. Das haben wir einfach unterschlagen bei uns. Vielleicht, weil es auch nicht sehr populär ist, aber das ist ja gerade der Punkt, wo viele wahrscheinlich deshalb im Glauben stranden. Und wir können es auch Menschen nicht vorenthalten. Wir müssen es ihnen sagen, wenn sie zu Jesus kommen, sagen wir, der Preis ist teuer. Bist du bereit, auch das einzubringen? Sonst brauchst du nicht mit Jesus gehen. Ich lege mir manchmal auf meinem Schreibtisch, vielleicht machen Sie es auch so, so gute Worte hin, so goldene Worte. Irgendwo schnappt man sie auf, das ist ein Wort in englischer Sprache, aber ich will es Ihnen deutsch zitieren. Auf diesem Wort steht drauf, und das will ich mir immer täglich vergegenwärtigen, die Kosten für den Gehorsam sind nichts verglichen mit den Kosten des Ungehorsams. In unserem Leben tun wir manchmal so, als sei das so schwierig, Jesus mit Haut und Haar zu folgen. Und ihm gehorsam zu werden, aber das können wir gar nicht. So ein Opfer bringen, und da muss ich auf so viel verzichten. Wissen Sie, dass die Kosten des Ungehorsams in Ihrem Leben unbezahlbar sind? Das sind die vielen schlimmen Irrwege, an denen Sie jahrelang tragen, die Sie niederdrücken, die Sie oft zur Verzweiflung bringen. Und wir können doch nur beten, weise mir, Herr, deinen Weg. Du hast doch gute Wege gegeben. Wege, die mich fröhlich machen. Ich will doch deine Wege gehen. Und sie werden doch nie unglücklich. Sie verlieren nicht einmal etwas. Es sind auch keine Opferwege, die sie gehen, sondern Wege, in denen sie reich gesegnet werden und glücklich werden. In der Bibel steht das Beispiel für einen frommen, gläubigen Mann, der Gott dienen wollte. Er war ein Mensch, an dem ich immer hochschaue. Nicht nur, weil er von Körpergestalt so groß war. Das war der Saul. Und wie hat Gott sein Werk gesegnet? Als er die Stadt Jabesch in Gilead in großer Bedrängnis befreit hat. Ach, wie hat er das Volk Israel führen können? Die Herzen sind ihm zugefallen. Und dann auf einmal hat Gott die Hand von ihm abgezogen. Warum eigentlich? Wegen einer Sünde. Wegen eines Ungehorsams. Also, da möchte man sagen, ist das denn so schlimm? Und wenn Sie noch mal genau nachlesen in der Bibel, was der Ungehorsam des Saul war, er wollte schnell in die Schlacht eingreifen. Und es war nicht bloß übler Wille. Sie wissen doch, wie das in den Schlachten zugeht. Wenn der Feind die Frauen vergewaltigt und die Häuser niederbrennt, da ist jeder Tag Schad, wo man nicht handelt. Und der Saul will handeln. Und der Prophet Samuel kommt nicht, und 7 Tage wartet er, und dann zündet er das Opfer an. Ist das so böse, wenn man Gott ein Opfer bringt? Es war nicht der Wille Gottes, nur der Samuel sollte dieses Opfer bringen. Und dann kommt dieser Samuel und sagt dem Saul so hart, seit meiner Jugend sitzt das mir in den Knochen, so ist das, wenn man Gott ungehorsam ist. Da sagt ihm, dass Gott klipp und klar, Gehorsam ist besser als Opfer. Ich brauche doch deine ganzen Opfer nicht, wenn du mir nicht gehorchen willst. Und wenn Sie Ihre Bibeln jetzt noch da haben, dann schlagen Sie es auf, weil dieses Wort sollten Sie kennen und mit dieser Jahreslosung verbinden. 1. Samuel 15, Vers 23. Da sagt der Prophet, der ja die Offenbarung Gottes so sagt, dass man es vernehmen kann mit seinem Ohr. Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Stellen Sie mal vor. und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und der Samuel dreht sich um und der Saul möchte noch den Propheten halten und er reißt am Umhang des Samuel und zwar hat einen Zipfel in der Hand und sagt, so lässt dich Gott stehen. Mit dem zerrissenen Gewand, so hat Gott das Königreich von dir genommen. Das steht nicht allein da in der Bibel. Und für uns ist das wichtig, am Anfang des neuen Jahres auch das mit der Jahreslosung zu verbinden. Gehorsam, das ist doch nötig. Einer der Nachfolger des Saul, das war der Salomo, der große Friedenskönig. Und er hat in der Nacht vor seiner Amtseinführung nicht nochmal das Protokoll studiert. Das ist ja wichtig, dass er die richtigen Schritte macht und dann nicht sich daneben benimmt und seine Rede nochmal auswendig lernt. Das war ihm nicht wichtig, die Schau. Ihm war nur wichtig. Gib mir ein gehorsames Herz. Gib mir ein gehorsames Herz. Sonst scheitere ich. Also ohne Gehorsam geht es nicht. Jetzt kommt das spannende Thema, wie ist es dann mit dem Gehorsam Menschen gegenüber? Ich habe das überschrieben, das macht uns frei von dem Terror der Menschen. Genauso war die Jahreslosung ja gemeint, als sie Petrus damals dem Hohen Rat zurief, wir beugen uns nicht euren Anordnungen. Macht sich natürlich prima, wenn das heute ein Demonstrant im Talar den Staatsbehörden zuruft. Aber es war ja zuerst zu den frommen Behörden gesprochen, zur frommen Kirchenverwaltung. Natürlich hat ein Christ das Recht, auch kritisch und die Pflicht, kritisch Entscheidungen des Staates zu begleiten. Aber wir wollen einmal aussprechen, dass wir dankbar sind, dass wir eine Freiheit haben, in der jeder seine kritische Meinung heute in einem wirklich offenen Diskussionsprozess einzubringen. Das ist eine schöne Sache. Und da darf jeder mitwirken und darf sich den meinungsbildenden Parteien anschließen und darf den langen Prozess auch mitbegleiten und dort mitwirken. Also, dass ich auf gar keinen Fall mich Menschenmeinung gegen Gottes Willen unterordnen darf, das muss klar sein für Christen. Das muss klar sein. Ich schaue den Petrus an, wie er das so stolz und erhaben sagt. Die Würde des Hohen Rates. Aber ich beuge mich doch nicht vor euren Ordnungen. Ich habe doch ein Kommando für Gott. Aber jetzt überlegen Sie mal, wo hat denn das Petrus genau gesagt? War das ziviler Ungehorsam? Es war doch für die Pflicht zu evangelisieren, den Namen Jesu in der Welt kundzumachen. Ich wünsche mir diese Leidenschaft in diesem neuen Jahr, dass alle Protestanten auftreten und protestieren und sagen, Vorfahrt für die Verkündigung des Jesus-Namens und seines Evangeliums. Und nichts kann uns in diesem Eifer bremsen. Keine oberkirchenrätliche Anordnung darf uns hier hemmen. Und dann haben Sie Jahreslosung im Rücken. Wunderbar. Da passt sie hin. Ein wunderbares Wort von Jesus muss gesprochen werden. Die wollten es ja vielleicht noch in den privaten Raum hinein nur erlauben und sagten, in ihren Wohnungen durfte es ja gern tun, in Hausversammlungen, aber Petrus wollte es ja öffentlich tun, auch im Tempel. Von Jesus muss gesprochen werden in dieser Welt. Und wir gehen wirklich nicht fehl, wenn wir damit sagen, die Jahreslosung bedeutet zuerst einmal Vorfahrt für die Sache Gottes. Auch in unserer Welt. Ganz egal, was die Menschen heute für wichtig ansehen, wir müssen wieder sagen, vor allem anderen muss das Evangelium verkündet werden. Aber ganz soll es nicht unter den Tisch fallen, dass wir ja auch in unseren Glaubenstraditionen wunderbare Beispiele haben, wo Menschen kühn und mutig dem Terror der Menschen widerstanden haben. Ich habe immer den Eindruck, unsere Staatsordnung ist gar nicht so, dass man hier mit irgendwelchen äußeren Mitteln so entgegnen muss. Sehen Sie, ich habe den Eindruck, es ist viel schwieriger heute, wenn Sie als gläubiger Christ unter ungläubigen Kollegen sind, dem Terror der Menschen zu widerstehen und sagen, ich bekenne meinen Glauben. Und wenn heute zwei junge Leute sich verloben und sagen, wir wollen unsere Ehe rein beginnen mit der Ehe
Und wir richten uns nicht nach der Zeitmode und die Freunde sagen, das ist ja altmodisch. Heute ist doch nichts dabei, wenn man zusammen schläft. Und junge Leute gehen ihren Weg, vielleicht sogar verlacht von ihren eigenen Eltern. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da gehört die Jahreslosung hin. Und sie können jetzt all die Situationen sich selber ausprobieren, wo die Gottesordnung in ihrem Leben ganz konkret wird, gegen jede Zeitmode. Darf ich Sie noch mal daran erinnern, an die unvergessliche Geschichtsgestalt des Johann Jakob Moser. Für uns Schwaben ist es ja das Urbild des schwäbischen Quadratschädels. Manche sagen, er sei der bedeutendste Pietist im 18. Jahrhundert gewesen. Er war Jurist. Und er hat 50 Folianten geschrieben als Professor in Wien. Da war auch in den 20er Jahren noch ein junger Mann, 1701 bis 1785 gelebt, zur Zeit vom Zinzendorf. 50 Folianten über das deutsche Staatsrecht. Anschließend schrieb er 27 Bände des deutschen Staatsrechts. Und zu Beginn des europäischen Binnenmarktes darf ich sagen, er hat 10 Bände geschrieben über das europäische Staatsrecht. Direktor der juristischen Fakultät in Frankfurt an der Oder und dann nach Württemberg geholt auf einen Schleudersitz. Der Herzog Karl Eugen, der die Solitude erbaut hat, vor dem der Schiller geflohen ist, hat sich den Landständen beugen müssen. Es gab nur eine Stelle, wo die absolute Autorität des Herzogs damals eingeschränkt war. Das war der Landschaftskonsulent. Der musste wichtige Steuergesetze gegenzeichnen. Und die Württemberger wussten sich nimmer zu helfen, wer dem Herzog Karl Eugen Paroli bieten kann. Und dann haben sie den Moser geholt als einen Staatsrechtler. Das war der richtige Mann für den Posten. Und der Karl Eugen, der ja ein brutaler Wüstling war, hat sich am Ende seines Lebens noch geändert. Der hat diesen Johann Jakob Moser morgens ins Ludwigsburger Schloss bestellt. Und Johann Jakob Moser sagt noch zu einem dieser Diener, das Lied, was seitdem sich da immer mit verbindet, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Und der Herzog sagt, will er endlich nicht unterschreiben unter diesen Steuererlass? Und Johann Jakob Moser sagt nur in seiner bescheidenen Art, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Wissen Sie, das war auch nicht das Protestantische, das man so gern sagt. Das war ganz schlicht, ich kann nicht von der Wahrheit. Ich weiß auch nicht, ob Luther am Reichstag zu Worms das so pathetisch gemacht hat. Hier stehe ich kann nicht anders, wie man es oft in den Geschichtsbüchern erzählt. Das klingt oft mehr mit zitternder Stimme, leise bei uns, aber so, dass wir nicht weichen können. Die Bekehrung bei dem Mose war einst geschehen, über dem Wort Johannes 7, Vers 17. So jemand wird es Willen tun, der wird inne werden, ob die Rede von Gott ist. Und sagt, ich habe erst erkannt die Wahrheit des Gotteswortes, als ich mich gehorsam ihm unterworfen habe, so Pietist geworden. Und dann haben ihn die Husaren, dort die Dragoner oder was das war, in einer 38-stündigen Fahrt auf den Hohen Weg gebracht. 5 Jahre. In den 5 Jahren starb seine Frau. Er war nicht dabei. Durfte keinen Besuch empfangen. Er war allein, durfte kein Blatt Papier haben, kein Buch, keine Bibel. Hat 1000 Lieder gedichtet, der Mann. Dieser geistreiche Mann, um Jesu willen, um gehorsam zu sein, weil er die Unterschrift unter einen Steuererlass verweigert hat. Für uns ist die Treue im Kleinen sehr, sehr wichtig. Wo wir die Unterschrift hinsetzen, ich kann nicht, ich will nicht, dass von unrechtem Gut auch nur ein Pfennig untermengt sei. Das sind Christen ganz kleinlich. Ich will mit niemand, soweit an mir liegt, Streit haben. Verstehen Sie? Weil das der Gehorsam erfordert. All die Dinge, die der Herr von mir will, und das will ich leben, konsequent. Ja, wir sind dafür, auch ziviler Ungehorsam, aber auch ziviler Ungehorsam gegen den Terror des Zeitgeistes und der Zeitmeinung. Jetzt noch ein letzter Teil. Um Jesu willen kann man auch Menschen untertan sein oder muss man Menschen untertan sein. Das wollen wir auch noch hinzufügen, dann haben wir alles geschlossen. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, aber man muss auch Menschen gehorchen. Es steht in Lukas 2, wo die Weihnachtsgeschichte steht, und es passt noch in diese Zeit, danach Weihnachtszeit, als der 12-jährige Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurückkehrt, heißt, und er war ihnen untertan. Wir haben oft in der Jugendarbeit mit unseren jungen Leuten schwierige Konflikte durchzustehen, wo Eltern kein Verständnis haben für den Weg der Nachfolge Jesu, den die Kinder gehen. Und wir versuchen es dann oft durchzubuchstabieren, wie das ist, dass man dennoch Eltern, soweit es irgend geht, gehorsam ist. Weil wir in der Jugendarbeit auch dieses Gebot am allerwenigsten auflösen wollen. Und nicht einfach sagen, ach, das sind ungläubige Eltern und dann gilt's nicht. Da hat Jesus einmal mit einigen frommen Leuten einen Stuss gehabt. Die kamen auch und wollten Jesus da, oder das erinnert Jesus Beispiel, wenn da einer ein Opfer bringt und Jesus sagt, aber wenn du es damit deinen Eltern vorenthältst, die es zuerst haben müssen, hat Gott keine Freude dran. Zuerst die Eltern und dann Gott. Wir drehen es in unserer frommen Fantasie manchmal um. Jesus hat die weltlichen Ordnungen nicht außer Kraft gesetzt. Und darum gilt für uns auch die Mahnung, seid untertan aller weltlichen Obrigkeit. Auch das. Soweit es mit unserem Gewissen vereinbar ist. Und das steht auch noch im Titusbrief. Ist auch gut, wenn Sie das aufschlagen. Deshalb haben wir Bibeln ausgelegt. Titusbrief nach den Timotheusbriefen. Titus 3, Vers 1, da steht sogar das Wort vom Gehorsam. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Wir werden nie einwilligen können, wenn ein diktatorisches Regime, denken Sie an Karl Eugen? Ich möchte nicht immer die Geschichte nur vom Dritten Reich erwähnen. Uns zwingt, Dinge wieder die Wahrheit und wieder die Gerechtigkeit zu tun. Aber wir sehen auch nicht als unsere Aufgabe an, die Autorität der Obrigkeit zu durchlöchern, nur weil wir in einer antiautoritären Zeit leben. Und dann steht im Hebräerbrief dran, Hebräer 13, Vers 17, dass wir untertan sein sollen den Lehrern. Es gibt auch im Schwäbischen so ein Individualchristentum, da meint jeder, er könne wieder neu seinen Glauben erfinden und sich zurechtlegen. Das heißt, man soll auch den Lehrern gehorsam sein. Es gibt einfach Leitpersonen, denen man sich in schwierigen Glaubensfragen unterordnen kann. Sei ihnen gehorsam. Fertig. Und dann geht man manchen Schwierigkeiten aus dem Weg. Das klingt sehr autoritär, aber es ist eine Gottesordnung. Um Jesu willen kann man auch den Menschen untertan sein. Und ich finde das wunderbar, dass wir auch hineingestellt sind, auch in eine Umgebung. Wir nehmen unseren Platz wahr, in unserer Kirche, in unserem Staat, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, im Elternbeirat oder wo uns irgendwo eine Verantwortung zufällt. Und das Untertansein ist auch was Schönes. Das setzt deshalb nicht die kritische Stimme außer Kraft. Mir ist das Untertansein, das Gehorsamsein ganz besonders wichtig im Blick auf alle Paare, die heiraten wollen oder die verheiratet sind. Eine Ehe kann nur funktionieren, wenn die Eheleute sich gemeinsam das abstecken, wo der eine dem anderen gehorsam ist. Wenn man alles in einer neuen demokratischen Grundentscheidung klären will, kommen Sie nicht zum Ziel. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Das ist kein Kadavergehorsam. Aber es war Schönes, wenn die Felder so sind, einer sagt, das ist dein Feld und da entscheidest du und im anderen da. Und wenn es keine schwerwiegenden Gewissensbedenken sind, wollen wir einander den Raum zugestehen. Und im Übrigen wollen wir folgen. Und das macht die Mutter besser und das macht der Vater besser. Wenn sich einer emanzipieren will, dann gibt's keine Eheordnung mehr. Dann können Sie Ehe auflösen. Es geht nicht. Es erfordert ein Mindestmaß der Unterordnung. Auch Kinder und Eltern und wo wir zusammen sind, bei aller Wertschätzung und Achtung. Sehen Sie, dieses neue Jahr ist uns von Gott gegeben mit den Aufgaben, mit den Verpflichtungen, wo wir drin stehen. Aber wunderbar ist, dass wir das alles annehmen dürfen aus der Hand unseres Herrn und dass wir ihm dienen dürfen, auch in den menschlichen Ordnungen. Und dass wir gar nicht die Menschen sehen, denen wir etwa gefallen wollen, sondern sagen, wir tun das alles um Jesu Willen, weil wir sein künftiges Reich bauen wollen und weil wir auf dieses Ziel zuarbeiten, dass einmal alle Knie sich beugen, alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei. Darum können wir auch hier in diesem und jener Sache untertan sein, den Menschen. Wie wunderbar, dass wir diese große Dienstaufgabe haben und Gott dienen dürfen, auch in diesem neuen Jahr. Amen. Nun singen wir noch die Verse, die von gestern Abend übrig geblieben sind, vom Lied 42. Nun lasst uns gehen und treten, die Verse 8 bis 15. Lieber Herr, du führst uns in dieses neue Jahr und dir ist es kein unbekanntes Jahr. Du kennst auch die Schwierigkeiten, die Probleme, die auf uns warten, die Spannungen, die Nöte, auch manche Dunkelheiten und Finsternisse, durch die wir gehen. Aber da wollen wir von deiner Hand nicht abirren und wir wollen dich ganz kindlich bitten, dass du uns bei dir erhältst. Tritt uns in den Weg, wie du es auch machst. Du kannst auch widerspenstige Rosse bändigen. So kannst du uns zurückhalten von Wegen, die nicht taugen. Zeig uns immer wieder, wo wir verkehrt sind und rede uns ins Gewissen, damit wir in diesem Jahr ganz fest bei dir bleiben, in deinen Ordnungen. Und wir wollen dir auch danken, dass wir in unseren Aufgaben, in die du uns stellst, dir dienen dürfen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern vor dir. Und Herr, gib uns dazu auch die Weisheit, die nötig ist, und das gehorsame Herz und den Mut, auch unabhängig von aller Menschenmeinung, unseren Weg mit dir zu gehen. Wir wollen an diesem Neujahrstag aber auch dich bitten für die Verantwortlichen in unserem Volk, in der Regierung, in den anderen Organisationen, die Verantwortung tragen in der Gesellschaft, aber auch für unsere Kirchenleitung, gib auch ihnen Weisheit und Erkenntnis deines Willens, dass sie in diesen schwierigen Zeiten dir gehorsam sein können. Und Herr, wir danken dir auch, dass du uns zusammenstellst als Gemeinde. Wir wollen dich bitten für alle, die Verantwortung tragen in Gruppen und Kreisen, alle, die mitarbeiten, aber vor allem auch für die Menschen, die um uns her wohnen und die dich nicht kennen. Gib uns Geschick, dass wir sie erreichen, wenn wir ihnen von dir sagen. Und du kannst die Herzen öffnen für dein großes Evangelium. Wir möchten dich bitten, dass du in diesem neuen Jahr viele Menschen zu dir, zu deiner Gemeinde hinführst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch die Liedstrophe 409. Wer von Ihnen gestern noch nicht so ein Bibelwort sich am Ausgang mitgenommen hat, für den ist nachher nochmal das Angebot da. Ist ja immer auch ein schönes Zeichen, wenn Gott uns durch ein Bibelwort am Anfang eines Jahres besonders grüßt. Wir haben also am Ausgang wieder diese Schalen, wo sich jeder so ein Bibelwort mitnehmen darf, der es gestern noch nicht getan hat. Dann haben wir noch eine ganze Reihe Losungsbüchlein übrig. Das wechselt immer, einmal fehlt es am Jahresende. Heute haben wir welche übrig, die sind da drüben auf dieser Seite am Büchertisch noch zu haben. Und noch das Letzte für unser Opfer. In diesem Jahr ist uns ja als Aufgabe ganz besonders wichtig die Evangelisation von Billy Graham. Gott hat diesem Mann etwas gegeben, das ist eben wie Gott Gaben austeilt. Ich vergesse das nicht. Ich war damals 16 Jahre alt im Neckarstadion. Wir haben doch viel Evangelisation gehört, aber seine Worte haben so eine Wirkung hervorgerufen. Wir hatten unseren Bibelkreis, aber da sind Menschen durchgebrochen. zur klaren Glaubenshingabe, und das erbitten wir für diese Evangelisation mit Billy Graham. Wir wollen auch viel dafür beten. Denn die Namen machen es nicht und die Technik macht es nicht, sondern Gottes Geist macht es. Aber wir werden auch hier in unserer Kirche Versammlungen haben zu dieser Evangelisation, die in viele Länder Europas übertragen wird, pro Christ. Und für die Unkosten, dafür wollen wir heute unser Opfer geben. Und nun dürfen wir den Segen des Herrn erbitten zum ganzen neuen Jahr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.